Lukas Kapitel 7, Vers 29 und 30. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Vater, wir kommen heute in dieser Predigtzeit jetzt zu dir. Wir möchten von dir empfangen. Und Herr, gib uns die Gnade, dass wir hier in diesem Kontext so sind wie die Zöllner und die Sünder, die dir Recht geben, mit dir übereinstimmen, uns nicht gegen deinen Ratschluss zu stellen, und zu sagen, ich weiß es besser, ich habe das, was du sagst, was ich brauche, Gott, nicht nötig. Weil wir sehen aus deinem Wort, dass uns diese Haltung zum Schaden dienen wird. Und so, Herr, bitten wir dich, dass du uns heute zeigst, was dein Ratschluss ist, dass du uns zeigst, was du uns sagen möchtest, gerade über dieses wichtige Thema heute. Und dass wir dir Recht geben. Denn dein Ratschluss wird offenbar in dem, was Johannes der Täufer gesagt und gepredigt hat. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in alle Wahrheit führst durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. Buße. Ich hatte in der Vorbereitung überlegt, nehme ich Fotos von mir in verschiedenen Posen, aber ich habe mich dann doch für die anonyme Variante mit unbekannten Frauen entschieden, damit ihr auch was Schönes zum Angucken habt. Okay, predigen werde ich heute aus Lukas Kapitel 3. Wenn ihr also ein paar Seiten nach vorn blättern könntet, da lese ich die ersten drei Verse. Lukas Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Und ganz besonders geht es mir heute um den zweiten und den dritten Vers. Okay. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter den Hohenpriestern Hannas und Kaiaphas. Da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Ganz kurz zu dem ersten Vers, wo jetzt so ganz viele Daten drinstehen. Wer da wann regiert hat und wann das jetzt nun war. Das ist die typische Handschrift von Lukas. Das Evangelium von Lukas als auch die Apostelgeschichte, die auch vom selben Autoren sind, Lukas war ein Historiker und ihm war es ganz wichtig aufzuschreiben, wann das, was wir hier lesen, wirklich passiert ist. Und damit wir auch nicht auf die Idee kommen würden, das hat sich jemand ausgedacht oder irgendwie, das war irgendwelchen komischen Mystikern oder religiösen Fanatikern, einfach nur irgendeine Spinnerei. Er möchte, dass wir das wirklich glauben, dass das tatsächlich passiert ist. Und deshalb schreibt er das mit den genauen Daten auf, wann das passiert ist. Und das sehen wir dann auch in der Apostelgeschichte dann immer und immer wieder, auch mit der Geschichte von Paulus, so dass wir genau wissen, wann Paulus gefangen genommen wurde, wann Paulus nach Rom gekommen ist, wann Paulus dies, wann Paulus jenes, weil er ein Historiker war. Und damit bereichert er auf jeden Fall das Neue Testament in einer besonderen Weise, weil das Matthäus, Markus und Johannes fast nicht haben. Amen. Thomas, ist das? Ja. Dankeschön. Ich muss mich immer hier abklären mit der Theologieabteilung. Ob das auch wirklich stimmt. Genau, und hier lesen wir jetzt, dass Johannes aus der Wüste kam, das Wort Gottes erging an ihn, das heißt, der göttliche Auftrag, die göttliche Beauftragung ging an Johannes und er kam heraus aus der Wüste. Wir erinnern uns, er war über 30 Jahre lang in der Wüste alleine. Und im letzten Teil haben wir darüber gesprochen, was die Wüste mit ihm gemacht hat, was für Personen die Wüste hervorbringt. Und jetzt ist der Moment gekommen, dass Johannes der Täufer aus der Wüste herauskommt und er geht an den Jordan und beginnt seinen Predigtdienst. Und er verkündigt eine Taufe der Buße. Eine Taufe der Buße. Auf das ganze Thema Taufe werden wir dann später noch eingehen. Warum eine Taufe der Buße und so weiter. Heute möchte ich das Augenmerk auf das ganze Thema Buße legen. Und vielleicht denkst du, Buße, das kenne ich doch schon. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, so gewisse Themen, wenn die angesprochen werden in einer Versammlung oder in einer Predigt, dann denke ich immer, oh, schon wieder muss das sein. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man so ein neues geistliches Buch aufschlägt, das hat dir jemand empfohlen, und dann ganz am Anfang geht es tatsächlich mit dem Sündenfall los. Und also das sind Bücher, die ich meistens schon wieder zuklappe, weil ich denke, ach, müsst ihr wirklich jetzt wieder von vorne anfangen? Könnt ihr nicht gleich zum Punkt kommen? Und dann klappe ich das meistens schon wieder zu. Und so geht es uns auch manchmal bei dem Thema Buße, weil das ein grundlegendes Thema im christlichen Glauben ist. Und der ein oder andere hat schon zig Predigten über Buße gehört. Und vielleicht geht es dir wie bei mir mit dem Sündenfall, dir hängt es schon zu den Ohren raus und du kannst es nicht mehr hören. Aber weil das Thema Buße jetzt nun bei Johannes dem Täufer so prominent und so im Vordergrund ist, ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und es ist sogar wichtig, dass wir immer wieder dahin zurückkommen. Denn wir tendieren dazu, das Wesen von echter Buße zu vergessen. Dass uns das irgendwie verloren geht über die Zeit. Und der Herr möchte, dass wir da immer wieder hin zurückkommen und dass wir die Wichtigkeit und die Bedeutung von Buße immer wieder neu ergreifen und verstehen. Denn, wie wir es hier schon lesen, im dritten Vers war es eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Es gibt keine Vergebung der Sünden ohne Buße. Erlösung im christlichen Sinn, dass wir quasi erlöst werden von unserer Sündhaftigkeit und unserer Sündenschuld, die uns anhaftet, erhalten wir nur durch Buße. Vielleicht schlägt da jetzt der Calvinist in dir an und du sträubst dich und sagst, Moment, aber es ist doch Gott, der uns rettet. Es ist dann nicht meine Werke, die das tun. Da kommen wir dann später noch drauf. Ich sage dir mit ganzem Herzen Amen. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es ist essentiell, dass wir uns mit der Buße beschäftigen. Hebräer Kapitel 6 zum Beispiel zählt verschiedene grundlegende Lehren des Glaubens auf und Buße von toten Werken ist eines davon. So, falls du heute das allererste Mal eine Predigt über Buße hörst. Herzlich willkommen. Es ist ein sehr wichtiges Thema und es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Aber auch für uns, die wir schon die 10. Predigt jetzt über Buße hören und vielleicht schon Bücher darüber gelesen haben, ist es wichtig, dass wir mit offenen Ohren hören. Denn der Begriff der Buße ist umkämpft. Vieles von dem, was, oder geistlicher Kampf in dem Sinne, dass quasi unsichtbare Mächte am Wirken sind, dass die Mächte der Finsternis kämpfen gegen die Mächte Gottes, die guten Mächte, ja, die an der Gemeinde wirksam sind und für die die Gemeinde ja gesetzt ist, dafür eine Sichtbarwerdung zu sein. Vieles von diesem Kampf spielt sich auf der Ebene der Worte ab. Von Anfang an, siehst du, jetzt fange ich selber beim Sündenfall an. Danke, Jesus, dass du mich korrigierst. Ja. Er hat so seine Wege, mich zu korrigieren. Einmal saß ich am Strand und habe mich mit einem Freund drüber aufgeregt, dass ein anderer Prediger einen Clown mitgebracht hat in den Gottesdienst. Ich habe gesagt, das kannst du doch nicht machen. Wie kannst du einen Clown in den Gottesdienst mitbringen, um dann irgendwie als Andacht da irgendwas oder als Bild was zu erklären mit diesem Clown? Der hat da so Sketches gemacht. Und ich habe meinem Freund, auch einem Prediger, gesagt, das ist unmöglich, das kann doch nicht sein. Wir sind weggegangen vom Strand und da war eine riesen Menschentraube, ein riesengroßer Kreis mit mehreren hunderten Leuten und wir haben uns dazugestellt, was man halt macht, wenn da eine Menschengruppe steht. Und da war ein Straßenkünstler. Und er lief dann, ich weiß nicht mehr genau, der hatte eine Uhr oder irgendwas und hat gesagt, Magic, Magic, lief durch die Menschenmenge und kam zu mir und hat gesagt, ich brauche deine Hilfe. Und dann war ich, ja okay, den Spaß machst du mit. Dann kam ich und ich musste mir so einen blauen Jogginganzug anziehen und musste mit Bällen jonglieren und musste allen möglichen Quatsch machen. Und ich wusste, innerlich war ich im Gespräch mit Jesus und wusste, danke Jesus. Und der Vater hat mir gesagt, okay, wenn du dich drüber aufregst, dass jemand anderes, der das frei entscheiden kann, einen Clown mit in den Gottesdienst bringt und für seine Predigt einen Clown verwendet, und wenn du damit ein Problem hast, dann mache ich dich zu einem Clown. So erzieht er uns. Ein liebender Vater, wunderbar, oder? Und so ähnlich war das jetzt auch gerade irgendwie. Ich reg mich drüber auf, dass manche beim Sündenfall anfangen und ich fange auch beim Sündenfall an. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Das allererste, was die Schlange zu Eva sagt, ist, hat Gott gesagt. Geistlicher Kampf findet statt auf der Ebene der Worte. Und deshalb ist es wichtig, bei Worten genau hinzuschauen, dass wir nicht einfach nur Buße sagen und Erlösung sagen und Heiligung sagen und Glauben sagen und wir überhaupt nicht darüber nachdenken, wie füllen wir denn diese Worte. Und genauso ist auch das Wort Buße umkämpft. Mir sind drei Seiten eingefallen, von denen dieses Wort Buße angegriffen wird. Auf der einen Seite von der Welt. Ich weiß nicht, wenn du mal überlegst, wo Buße jetzt so im weltlichen Sprachgebrauch vorkommt, dann fällt dir ein, Buß und Bettag, das ist eigentlich was Christliches. Bußgeld, dankeschön, das war die richtige Antwort. Ein Bußgeld zahlen, ja, wenn ich eine Verkehrssünde begangen habe, muss ich dann, da kommt ein Brief, das dauert meistens so 2 Wochen, man hofft dann immer, na, vielleicht ist es ja irgendwie verloren gegangen oder es ist irgendwie doch, kommt es doch nicht an. Aber es kam dann doch an und dann muss ich ein Bußgeld bezahlen, 50 oder 150 oder noch mehr Euro. Und dieses Denken, was da dahinter steht, ist eigentlich gravierend, weil es bedeutet, Buße ist eine Strafe, die du gegen deinen Willen vollziehen musst. Sonst nehmen sie dir deinen Führerschein weg und wenn du dann immer noch nicht zahlen willst, kommst du irgendwann ins Gefängnis dafür. Du musst es machen. Ob du jetzt dich nun irgendwie in tiefer Reue in Staub und Asche beugst und ob dir das so leid tut, dass du über diesen Blitzer gefahren bist oder zu schnell gefahren bist oder über Rot gefahren bist, das spielt keine Rolle. Die wollen Geld sehen. Bußgeld. Und ihr merkt schon, wie ich darüber rede, das kann nicht die wahre biblische Bedeutung von Buße sein. Die andere Seite, die damit auch zu tun hat, ist die Prägung aus der gesetzlichen Religiosität. Und das hat sehr viel mit dem katholischen Verständnis von Buße zu tun. In der katholischen Lehre ist Buße eines von 7 Sakramenten. Und da würde ich sogar noch mitgehen, weil ein Sakrament ist ein Heilsmittel. Das heißt, durch ein Sakrament wird das Heil Gottes vermittelt. Da sage ich noch Ja und Amen dazu, Buße ist ein Sakrament. Das Problem ist dann in der Umsetzung, wie tue ich denn Buße? Dann gehe ich nämlich zu einem sogenannten Beichtvater und setze mich in den Beichtstuhl und dann erzähle ich von meinen Sünden. Und der Beichtvater hat den Auftrag, mir eine Bußübung oder im gewissen Sinne Strafen aufzuerlegen. Da sind dann so Dinge wie 10 Ave Maria und 5-mal den Rosenkranz beten und so verschiedene Frömmigkeitsübungen, die einem dann aufgetragen werden. Und auch das ist nicht biblische Buße, wo wir quasi etwas tun, damit uns vergeben wird. Das ist die zweite Seite, von der das Wort Buße angegriffen wird. Und dann gibt es auch noch eine dritte, und das ist eine, die sehr populär geworden ist. Das ist der Angriff auf das Wort Buße von einer Religiosität, die geprägt ist von einer falsch verstandenen Gnade. Und das ist eine sehr moderne Interpretation, und ich habe das schon über die Jahre immer und immer und immer wieder gehört und habe es auch jetzt vor kurzem erst wieder gehört. Das ist eine Verkündigung oder eine Irrlehre, in der Buße beschränkt wird auf unsere Gedankenwelt. Da würde man sagen, okay, guck mal, das griechische Wort Buße heißt Metanoia und eigentlich ist es nur Umdenken. Du musst umdenken. In deinem Denken findet das statt. Buße hat nur was mit deinem Denken zu tun. Also ein völlig anderes Extrem, genau gegenüber von dem, was hier der Verkehrssünder und der Beichtstuhl. Und jetzt kommen wir genau das andere Seite. Eigentlich hat das gar nichts mit dem zu tun, was du tust, sondern es geht nur darum, dass du denkst. Und Buße verkommt dann im gewissen Sinne zu einem pseudochristlichen Tool von Positive Thinking. Du musst einfach nur richtig denken. Du musst einfach nur hier irgendwie deine Gedanken in die richtigen Bahnen lenken und dann wird das schon. Dann ist der Herr schon fröhlich und dann wird alles so werden, wie du dir das vorstellst. Das sind esoterische Praktiken, die verchristlicht werden und aber auch hier nicht biblisch haltbar sind. Aber die Bibel ist nun mal unsere Leitlinie für Frömmigkeit und Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Wort Buße biblisch füllen. Ein Beispiel dafür ist, dass man, wenn es dann um Heilung geht, Heilung ist ja in gewissen Kreisen ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da denkst du, beim Christsein geht es eigentlich nur darum, dass du gesund bist und dass du keine Krankheiten hast. Und wenn du krank wirst, dass du auch wieder ganz schnell wieder gesund bist. Und da wird gesagt, ja, du musst quasi Buße tun. Das heißt, du musst so denken über Krankheit, wie Gott über Krankheit denkt. Und dann wird das quasi als ein Self-Improvement oder als ein, wie sagt man, Self-Improvement, Selbstoptimierung, so als ein Tool für Selbstoptimierung verwendet. Tu einfach Buße, änder dein Denken über Finanzen und über Heilung und dann wird schon alles gut. Und das ist etwas, also ich habe mich, glaube ich, schon deutlich genug geäußert. Es ist eine Irrlehre. Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie dieses Wort angegriffen wird. Und jetzt kommen wir mal zum ersten Punkt. Ich habe drei Punkte insgesamt, was denn das die biblische Form von Buße ist. Und es ist ganz wichtig, dieses Metanoia, ich gehe gleich nochmal darauf ein, was das Umdenken bedeutet, stimmt ja und ist ja richtig. Aber wenn wir diese Begriffe mit dem richtigen Inhalt füllen wollen, reicht es nicht, nur in die griechische Wurzel hineinzugucken. Es ist auch wichtig, dass wir im Kontext schauen, okay, wie wird dieses Wort denn verwendet? Was will denn Jesus und Johannes der Täufer und all die anderen, die im Neuen Testament das Wort verwenden, denn damit ausdrücken? Und da kommen wir sehr schnell dahinter, dass es nicht um irgendeinen Selbstoptimierungsbegriff geht. Okay, drei Punkte, die das Wesen von biblischer Buße kennzeichnen. Und das erste ist tatsächlich Umdenken. Das griechische Wort Metanoia hat seine Wurzel in dem Wort Nous. Und das kann übersetzt werden mit Verstand, Vernunft, mit Denken. Es hat also definitiv etwas mit unserem Denken zu tun. Buße beginnt also, das halten wir erstmal fest, in unseren Gedanken. Sie beginnt dort. Wie alles, was wir tun und was wir nicht tun, in unseren Gedanken beginnt. Ohne Gedanken gibt es kein Handeln, ohne Gedanken gibt es kein Menschsein, ohne Gedanken sind wir Tiere. Und ich werde jetzt keinen Beitrag dazu leisten, ob Hunde in den Himmel kommen. Ja, ich habe viele Jahre gerungen mit diesem Thema, ich werde es jetzt nicht drauf eingehen. Buße beginnt in unseren Gedanken, also im Unsichtbaren unseres Herzens. Wir beginnen in der Buße unsere Auffassung von uns selbst und unsere Auffassung über unsere Taten zu verändern. Ich habe das mal aufgespalten in unsere Taten zum einen und über unser Wesen, unsere Beschaffenheit, wie wir als Menschen sind. Der erste Part, unsere Taten. Das, was uns vorher als harmlos und nicht ganz so schlimm und eigentlich vielleicht sogar in Ordnung vorkam, wird im Prozess der Buße ins Gegenteil verkehrt. Wir werden überführt. Und Überführung ist etwas Wunderbares, ein wunderbares Werk des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Es ist nämlich ein Wunder, wenn das, was wir als normales Leben bezeichnen und die Bibel das zwar Sünde nennt, aber uns das egal ist, ja, sei es Lügen, sei es unser Stolz, sei es Hass, sei es Gewalt in irgendeiner Form, Raub oder was auch immer, die dafür Sünden sind. Wir legen uns das zurecht, dass es für uns passt. Vielleicht meldet sich ab und zu unser Gewissen, aber wir haben Mittel und Wege, um unser Gewissen zum Schweigen zu bringen, um uns das Gewissen zu betäuben, uns abzulenken. Und wir stimmen überein mit dem, was der Gottlose sagt, im Psalm 94, Vers 3. Vers 3 und dann ist es, glaube ich, Vers 8, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Wie lange sollen die Gottlosen, o Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Und sie sagen, der Herr sieht es nicht. Und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Der Herr sieht es nicht und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Das ist das Wesen, das ist das, was der Gottlose in seinem Herzen sagt. Was Gott denkt, ist mir egal. Für mich gibt es keine Konsequenzen. Und wenn dann der wunderbare Heilige Geist sein Werk beginnt in unseren Herzen, weckt er unser Gewissen auf. Und unser Gewissen wird wach und auf einmal stellen wir fest, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Es gibt Konsequenzen für das, was ich tue, im Hier und Jetzt und in der Ewigkeit. Und dieses, was für uns dann furchtbar ist, ja, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, man kann da nicht mehr ruhig schlafen, man muss ständig dran denken, was man getan hat und es fängt einem an, Leid zu tun, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und das führt uns zur Buße hin. Denn unser Gewissen ist natürlicherweise verkümmert und verdorben, aber durch ein Wunder Gottes, durch das Werk des Heiligen Geistes, beginnen wir umzudenken über unsere Sünden. Und wir fangen an, das, was wir getan haben, die schlechten Dinge, die wir getan haben, als solche zu erkennen. Und solange da ein Gewissen ist und solange da auch nur ein Krümelchen von einem schlechten Gewissen ist über deine Sünden, gibt es Hoffnung. Denn es gibt nichts Schlimmeres als ein abgetötetes Gewissen und wir gehen einfach unseren Weg und es ist uns am Ende egal, was Gott denkt. Um genau zu sein, ist es sogar eine Form von Gericht. Wenn Gott wirklich jemanden so richtig in die Pfanne hauen will, wenn er jemanden richtig in Ewigkeit verdammen möchte, dann nimmt er ihm die Fähigkeit, ein schlechtes Gewissen zu haben. Deshalb lasst uns dankbar sein, dass da in uns drin etwas lebt. Das ist ein Zeichen davon, dass der Heilige Geist mit uns noch nicht fertig ist. Halleluja. So, es ist ein Wunder Gottes, wenn Gewissen erweckt werden und Taten, die vorher ganz normal für uns waren, zu etwas Abstoßenden und Abnormalen werden. So beginnt Gottes Weg der Erlösung mit dem Menschen. Wir kommen mit Gott in Übereinstimmung. Wir stimmen ihm zu. Erinnert euch an das, was wir vorhin gelesen haben in Lukas 7, 29. Die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Zum einen über unsere Taten kommen wir in Wahrheit und zum anderen auch über unser Wesen. Und das ist nämlich der Kern der Erlösung, der christlichen Erlösung, ist nicht, uns irgendwie moralisch zu verbessern, dass wir irgendwie netter zu anderen sind und netter zu anderen Menschen sind und dass wir zu Weihnachten was spenden und irgendwie uns für die Umwelt einsetzen und das richtige Shampoo ohne Mikroplastik kaufen oder sowas, sondern das Ziel der christlichen Erlösung ist, und uns von unserer Natur der Sünde, die uns natürlich anhaftet, zu befreien und zu erlösen. Das ist die Tragweite des Kreuzes. Das geht so weit, dass Paulus sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Menschheit, die von diesem Gesetz der Sünde befreit ist. Und gegen diese Wahrheit, dass wir von Natur aus Sünder sind und dass in uns drin das Potenzial zu jeder Sünde steckt, tobt auch ein Krieg. Aber die Bibel ist da ganz eindeutig und diese Lüge des Humanismus, sei es im weltlichen philosophischen Gewand oder im neuchristlichen Gewand, ist eine schädliche Lüge, dass nämlich der Mensch von sich aus gut ist. Und dass wir, wenn wir nur uns richtig Mühe geben, wenn wir doch nur uns irgendwie mal so richtig raffen und sagen, okay, jetzt machen wir die Welt hier zu einem besseren Ort, dann können wir es schaffen und wir erschaffen uns unser Utopia. Und die komplette Beweislast der Schrift und die komplette Beweislast der Menschheitsgeschichte sprechen dagegen. Und wenn wir beginnen, Buße zu tun, wenn wir umdenken, dann denken wir auch über uns selbst um und wir verstehen, wir sind nämlich gar nicht so tolle Hechte. Als ich zum Glauben gekommen bin und gerade erst angefangen habe zu entdecken, okay, was ist Buße überhaupt und warum sollte ich das jetzt tun? Ich konnte nichts davon erklären. Habe ich Gottes Stimme gehört und er hat zu mir gesagt, David, du hast die Hölle verdient, aber ich liebe dich. Und das war ein Moment in meinem Leben, wo ich erkannt habe, stimmt, dass die Bibel sagt, stimmt. Und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und Gott hat Zeugnis gegeben und ich habe verstanden, Jesus befreit mich von mir selbst. Und vielleicht würdest du sagen, ja, aber das widerspricht sich doch, wenn du jemanden liebst, dann sagst du dem noch nicht, der hat die Hölle verdient. Aber in Gott widerspricht sich das überhaupt nicht, sondern kommt in vollkommener Einheit zusammen. Und so ist es auch, wenn Gott uns zur Buße ruft, ist es nicht, um uns irgendwie schlecht zu machen oder irgendwie, um uns eins draufzusetzen oder uns in Depressionen reinzutreiben, sondern er möchte uns erlösen. Aber Erlösung ohne Wahrheit ist nicht möglich. Okay, das war der erste Punkt. Wir denken um über uns selbst und über unsere Taten. Der zweite Punkt ist Reue vor Gott. Und da steht ganz bewusst nicht nur Reue, sondern Reue vor Gott. Biblische Buße ist keine Buße, wenn sie nicht, oder Buße überhaupt ist keine biblische Buße, so rum, wenn sie nicht vor Gott geschieht. Es geht hier, wie ich schon sagte, nicht um Moralismus oder eine bloße Verhaltens- oder Denkensänderung. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Unsere Beziehung zu Gott steht auf dem Spiel und deshalb tun wir Buße. Wer Buße tut aus anderen Gründen, außer der Furcht Gottes, tut oberflächlich Buße. Und es ist eine Erkenntnis, oder Buße hat mit Gott zu tun, nicht mit Menschen, oder weil wir irgendwie besser dastehen, wenn wir das machen. Irgendwie, ich bin schon ertappt worden und jetzt kann ich es auch zugeben. Jetzt sage ich, ja, okay, stimmt, alle Beweise sprechen gegen mich, so ein bisschen wie Rainer Kallmund damals. War das Rainer Kallmund? Uli Hoeneß, den meine ich, dankeschön. Was habe ich gesagt? Rainer Kallmund, ja. Ist egal. Uli Hoeneß war das, genau. Der also in Millionenhöhe Steuergelder veruntreut hat und dann, als er quasi ertappt worden war und das alles an die Öffentlichkeit kam und man ihn angezeigt hatte, ja, dann hat er es natürlich zugegeben und dann war, da war die Reue ganz tief und dann, ja, das kann ja jeder. Wenn das sowieso schon draußen ist, dann ist es ja das Klügste zu sagen, ja, okay, es stimmt. Aber Buße hat etwas ganz anderes, hat etwas mit Gott zu tun. Es geht darum, ihm gegenüber Reue zu empfinden. Nicht gegenüber deiner Familie oder deinem Ehepartner oder deinem Pastor oder deinem Arbeitskollegen oder deinem Chef, sondern es geht um Gott. Nur die Buße vor dem lebendigen Gott schafft nachhaltige Veränderungen und rehabilitiert uns nachhaltig. Denn wenn die Menschen dann nicht mehr da sind, vor denen ich Buße getan habe, die Gesellschaft nicht mehr zuschaut und sich wieder die Möglichkeit bietet, ungeschoren davonzukommen, sind die alten Sünden wieder da. Und deshalb brauchen wir eine lebendige Beziehung zu Gott, die unser Leben wirklich verändert. Und weil, ja genau, und aus diesen Gründen kann es passieren, dass in Gemeinden Menschen sitzen, die sich ausschließlich auf einer seelischen Ebene bekehrt haben. Die sind Jesus gar nicht wirklich begegnet, sondern die wollten die junge Frau oder den jungen Mann, die Christ ist oder der Christ ist, kennenlernen und kommen in die Gemeinde und sagen, ja, ich tue jetzt Buße. Und die denken vielleicht sogar, das ist echt. Aber sie täuschen sich selbst. Gott ist ihnen nach wie vor fremd. Und wenn dann die Musik verhallt und der Dopaminkick einer spektakulären Lobpreisshow mit allen Pipapo und allen Drum und Dran, wenn dieser Dopaminkick verebbt, was ist denn dann noch da? Und ihr Lieben, wenn wir unsere Frömmigkeit nicht leben können, bei zum Beispiel einem Stromausfall, dann sollten wir große Fragezeichen setzen, was das eigentlich ist, was wir tun. Wie viel von deinem Glauben ist echt und funktioniert auch in widrigen Umständen, beziehungsweise wenn niemand hinguckt? So, und die praktische Handlung, das Praktische, was wir tun, wenn wir Reue empfinden, ist die Bitte um Vergebung. Ach genau, und die praktische Handlung beim Umdenken ist übrigens das Sündenbekennen, auch ein Teil von Buße. Das Sündenbekennen. Und die praktische Handlung bei der Reue ist die Bitte um Vergebung. Okay, und dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Was gehört noch zur biblischen, zur echten Buße dazu, ist das Handeln, das Tun, das veränderte, erneuerte Handeln. Das Bekenntnis von Sünde und die Bitte um Vergebung ist nur der Anfang der Buße. Und deshalb kann Buße auch ein längerer Prozess sein. Im Prozess der Buße lernen wir neue Verhaltensweisen. Und wahre Buße hat sichtbare Erkennungsmerkmale in unserem Leben. Wir handeln anders. Wenn ich Buße tue über Diebstahl, ja, und dann Amen sage in der Kirche, mich von meinen Geschwistern verabschiede und dann in den nächsten Laden gehe und wieder was klaue, dann hätten wir berechtigte Zweifel an der Echtheit der Buße dieser Person. Johannes nennt diese Taten Früchte, die der Buße würdig sind. Lukas Kapitel 3, Vers 8. Und auch die ganzen Menschen, die im Lukas Kapitel 3, wir werden dann in anderen Predigten noch darauf kommen, in Lukas Kapitel 3 zu Johannes dem Täufer kommen, die fragen nicht, was sollen wir denken? Oder wohin? Oder ja, also was sollen wir denken? Sondern sie fragen, was sollen wir tun? Und Johannes der Täufer sagt nicht, eure Taten sind gar nicht so wichtig. Hauptsache, ihr vertraut. Und seid immer schön nett zueinander. Nein, er gibt ihnen ganz konkrete Anweisungen, was sie tun sollen. In Lukas Kapitel 3, das ist in Vers 10, in Vers 12 und Vers 14, fragen sie dreimal, was sollen wir tun? Erst die Zöllner, dann die Soldaten und dann am Anfang die Volksmenge. Eine Buße ohne Verhaltensänderung ist keine Buße. Und natürlich gibt es Kämpfe und Herausforderungen, dass wenn du von Sünden Buße tust und du es wirklich ernst meinst mit dem Bekenntnis und mit der Reue und du aber so in diesen Verhaltensweisen, in diesen Gewohnheiten drin bist, dass es eine Zeit braucht, ehe du da rauskommst und ehe du den Triumph quasi davongetragen hast. Selbstverständlich gibt es so etwas. Aber dann ist die Sünde nicht dein Freund und ein Verbündeter, sondern dann ist die Sünde dein Gegner. Und du wirst mit ihr aufräumen und du wirst gegen sie kämpfen. Weil du weißt, dass was Sünde ist das, was Gott hasst. Und die Gemeinde, wir, brauchen wieder den Mut, zum einen der Welt zuzurufen, tut Buße, ändert euer Verhalten, als auch der Gemeinde und uns als Geschwistern das zuzurufen und uns dazu zu ermutigen, umzukehren. Ich weiß nicht, wie du über Leute denkst, die zu dir kommen und sagen, ändere dein Verhalten. Also natürlicherweise plocke ich die erstmal ab. Ich sage, was willst du von mir? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Und ich weiß schon, was ich tue. Und wer bist du eigentlich, dass du hier zu mir kommst? Aber das ist genau die Aufgabe, die Gemeinde hat, das Evangelium zu verkünden. Bedeutet auch, nicht nur irgendwie schöne Veranstaltungen zu machen und die Leute zum Kaffeetrinken einzuladen, sondern auch zu sagen, wie du das machst, geht es nicht. Es wird Konsequenzen haben und die werden ernsthaft sein. Ändere dein Leben. Und wir könnten nicht weiter entfernt sein, wenn es darum geht, diesen Auftrag wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob du das von diesen Klimaaktivisten, wie heißen die nochmal, diese Verrückten hier, verrückt sind die nicht, die haben halt sehr starke Überzeugungen hier, diese nicht Fridays for Future, sondern diese anderen, die letzte Generation, das klingt schon eigentlich so apokalyptisch-christlich irgendwie, es könnte auch irgendwas in der Gemeinde sein, irgendwie so eine Erweckungsschule aus Amerika, Last Generation, ja, die letzte Generation. Hast du dir mal angeguckt, was die für verrückte Sachen machen? Die haben sich bei der Sixtinischen Madonna im Zwinger, haben die sich an die Wand oder an den Bilderrahmen geklebt mit Sekundenkleber. In Berlin, die kommen da da sind sie ja sowieso alle verrückt, ne? Aber war ein Spaß. Die kommen da im Berufsverkehr und kleben sich an den Fußboden dran und die sagen im Grunde nichts anderes, außer ändert euer Verhalten. So wie es ist, geht es nicht weiter. Wenn wir als Gemeinde nur ein bisschen davon hätten, wir wären schon auf einem guten Weg. Ein bisschen von diesem Mut, zu sagen, ich unterbreche den falschen Frieden, ich unterbreche diesen Kreislauf, in dem die Menschen stecken und ich sage, stopp! Kehr um. Du musst dein Leben ändern. So geht es nicht weiter. Dass du selbst dein eigener Gott bist, dass du selbst festlegst, was richtig und falsch ist, diese ganzen Industrien von sexueller Ausbeutung und all diese Dinge, dass es weiterläuft. Stopp, es geht so nicht. Es kommt Gericht und es wird dich treffen, wenn du dein Leben nicht änderst. Das ist, was Johannes der Täufer gemacht hat und deswegen war er so beliebt und hat seinen Kopf verloren. Aber genau dazu ruft uns der Herr. Das ist der Auftrag von Gemeinde. So, wir sind gerufen, Buße zu verkündigen als Teil des Evangeliums und einander und der Welt zuzurufen, dass wir Gottes Urteil zustimmen, dass wir ihn anrufen können im Gebet und ihn um Vergebung bitten können und dass wir dann unser Leben ändern. Und das braucht Mut. Genau diesen Mut, den Johannes der Täufer hatte, den er in der Wüste sich angeeignet hat oder von Jesus geschenkt bekommen hat. Und Thomas, kannst du nach vorne kommen? Vielleicht ist das ein gutes Gebetsanliegen für uns, jetzt nochmal ins Gebet zu gehen und einfach zu sagen, Jesus, erstens, ich möchte selber ein Mann, eine Frau der Buße sein. Ich möchte schnell sein zur Buße. Ich will das nicht rausschieben und irgendwie, ach, morgen mache ich das. Sondern ich möchte heute Ja sagen zu deinem Ratschluss. Ich möchte heute Sünde nennen, was du Sünde nennst. Ich möchte heute bereuen. Und ich möchte heute mein Leben ändern, anders leben. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht in unserer Sünde und in unserem Dreck und in unserer Verlorenheit lässt, sondern dass du uns befreien möchtest, dass du uns herausretten möchtest, wie das David sagt, aus Schlick und Schlamm auf festen Fels. Und Herr, der Schlick und der Schlamm, in dem liegt in der Natur der Sache, dass wir uns daraus nicht selbst befreien können. Es ist dein Wirken, Geist Gottes, der in uns Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt. Ein Traurigsein über Sünde. Ein Traurigsein über unser Zu-Kurz-Kommen. Danke, Herr, dass deine Liebe überhaupt der Urheber von diesem Ganzen ist, von Buße überhaupt. Dass es dein Ziehen ist. Es ist deine Güte, die uns zur Buße leitet. Und Vater, wir sehen, ich bitte dich für uns alle, dass wo da versteckte Kompromisse mit der Sünde sind, dass du uns einen neuen Eifer schenkst, einen neuen Mut, dagegen aufzustehen in unseren Herzen. Schnell zur Buße zu sein. Und ich bitte dich auch für Mut, dass wir auch einander, wenn wir einander begegnen und sehen, mein Bruder, meine Schwester gehen, ja, sie tun Dinge, die nicht gut sind für sie, auch den Mut zu haben, zu sagen, hey, Jesus ruft dich zur Umkehr. Und darüber hinaus, Jesus, was noch so viel herausfordernder ist, die Welt da draußen lebt in Sünde. Herr, schenke uns Mut. Gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu reden. Dass auch wir der Welt da draußen, die mit so kryptischen Begriffen wie Buße und Geist und was auch immer überhaupt nichts anfangen kann, dass wir sie trotzdem rufen können, von da, wo sie stehen. Auch du musst umkehren. Auch für dich ist ein anderes Leben da. Und auch für dich gilt die Verheißung, wenn du im Gebet zu Jesus rufst, dann hört er dich und dann rettet er dich. Kehr um. Schenk uns diesen Mut, eine Gemeinde zu sein, die diesen Auftrag von Johannes dem Täufer wieder ernst nimmt, um dir, Herr, einen Weg zu bereiten, um Menschen zur Buße zu rufen, sodass sie Vergebung der Sünde erfahren können. Nimm einfach das, was dich jetzt beschäftigt aus dieser Predigt, mit ins Gebet, während wir jetzt das letzte Lied singen. Du kannst einfach noch innehalten und mit Gott reden und einfach mit ihm im Gespräch sein. Es geht um eine Person, der wir gegenüberstehen.
Wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort. Durch dein Wort.